ARD. Exquisit. Ein Podcast von MDR Sachsen.
In dieser Ausgabe geht es um eine der bekanntesten Serien des ostdeutschen Fernsehens. Ich bin Frank-Michael Bauer, herzlich willkommen. Anfang der 70er Jahre wird die Reihe Polizeiruf 110 aus der Taufe gehoben. Die Ermittlungen der Kriminalisten verfolgten bei jeder neuen Episode Millionen von Zuschauern. Die Einschaltquote lag mitunter bei über 50%. Die TV-Verantwortlichen haben sich halt gedacht, was der Westen hat, wollen wir auch haben, besonders dann, wenn es Erfolg verspricht. Und der Tatort in der ARD war so ein Erfolgsmodell. Nachdem der neue SED-Generalsekretär Erich Honecker dem DDR-Fernsehen Anfang der 70er eine gewisse Langeweile attestiert hatte, wurden in Berlin-Adlershof die Samstagabendshow Ein Kessel Buntes und die Krimireihe Polizeiruf 110 erdacht. Letztere hat sich Eberhard Görner mit einfallen lassen. Gab es eigentlich Probleme mit der Fernsehchefetage wegen der doch mitunter brisanten Filmstoffe?
Nein, da gab es nichts. Wenn zum Beispiel in der Bereichsleitung bei der Abnahme und der Bereichsleiter kalte Füße kriegte manchmal, der Erich Seltmann, dann waren die von der Abteilung Kriminalpolizei unsere Beschützer und haben gesagt, also das kann so bleiben, das ist die Realität und wenn wir das ändern, ist das nicht korrekt. Und da blieb das, wie wir das uns vorgestellt hatten.
Gleich plaudere ich mit Eberhard Görner über sein Leben und die Krimiserie, die auch Dirk Henze neugierig gemacht hat. Wie erwähnt, gestartet 1971 als DDR-Antwort auf den westlichen Tatort. Was ja auch logisch klingt, erst ist da ein Tatort und dann ruft jemand die Polizei. Vermutlich durch diese Serie ist unser Dirk bis heute ohne Vorstrafen geblieben.
Diese treibende Musik, im Bild untermalt von Einsatzfahrzeugen unter Blaulicht, Autos, Boote, Hubschrauber und jeder Polizist im Vorspann rennt. Allein schon diese Einleitung des Polizeirufs versicherte mir glaubhaft, dass Straftaten im Sozialismus schneller aufgeklärt wurden als begangen. Zeugen solcher Taten gab es immer.
Genosse Hauptmann, hier sind zwei Bürgerinnen.
Und die wussten, an wen sie sich zu wenden hatten. Hauptmann Fuchs und Oberleutnant Hübner waren gefühlt zuständig für alle 14 Bezirke.
Kann es denn kein anderer Kriminalist sein?
Wir bestehen auf dem Genossen Hauptmann.
Polizeirufermittler zu DDR-Zeiten waren keine einsamen Wölfe, die traumatisiert von einem verregneten FDGB-Urlaub durchs Leben taumeln. Nein, sie waren stets motivierte Diener der Gerechtigkeit. Man erlebte sie auch nur im Beruf. Verbrechen gibt es überall.
Guten Tag, mein Herr. Meister Lütsch, Sie dürfen aber hier nicht halten.
Quatsch, solche doch nicht. Es ging um mehr. Betrug, Erpressung, Diebstahl. Es gab auch Tote. Und die Tätersuche dazu war keineswegs pausenlose Erfolgsmeldung. Da gab es, wie in jedem guten Krimi, auch Ermittler im Zweifel.
Ich weiß doch selbst, dass das keine Beweise sind. Aber das sind Indizien. Der Abschiedsbrief, der Vogel, die Rosen, die Fahrzeit.
Genossen, der Rapport ist beendet. Genosse Hübner, Sie kommen bitte mit.
Klingt streng, aber am Ende war da immer ein freundschaftliches Du in der Dienststelle.
Morgen früh erwarte ich deinen Bericht.
Zu Befehl, Genosse Major.
Beim Polizeiruf steckte der erhobene Zeigefinger oft im Samthandschuh, obwohl der nicht zur Dienstkleidung gehörte. Das waren menschliche Ermittler, die Zeugen die richtigen Fragen stellten.
Haben Sie Telefon?
Nein.
Und wenn Staatsbürger bei der Aufklärung behilflich waren, wurde das natürlich im Betriebskollektiv prämiert.
Die Kolleginnen Yvonne Schmidtke und Eva-Marie Entrich haben durch ihr entschlossenes Handeln eine schwere Straftat verhindert, ein Menschenleben gerettet und unser Museumswesen vor schwerem Schaden bewahrt. Wir danken Ihnen.
Vielleicht bekamen Sie sogar ein Telefon.
Aber auch nur vielleicht. Jetzt kommen wir zum Polizeiruferfinder. Ich habe Eberhard Görner zu Hause im brandenburgischen Bad Freienwalde an der Oder besucht. Gleich um die Ecke befindet sich übrigens das berühmte Schiffshebewerk Niederfino. Da die Serie eng mit dem Leben meines Gastes verwoben ist, geht es auch um ihn persönlich. Im September wird Eberhard Görner 80 Jahre alt. Er ist unter anderem Drehbuchautor. Und ob er schon in Bezug auf seinen Geburtstag ein Drehbuch entwickelt hat? Wie wird der große Tag ablaufen?
Das weiß ich noch nicht, aber es gibt viele Ideen.
Ja. Jeder geht in die Schule. Sind Sie gerne in die Schule gegangen damals? Wo sind Sie in die Schule gegangen?
Ich bin in Niederwürschnitz in die Schule gegangen, 10 Jahre. Und ich bin deshalb auch sehr gerne in die Schule gegangen, weil wir hatten ein Pionierensemble. Das bestand aus einem Orchester, aus einer Tanzgruppe und aus einem großen Chor. Und da habe ich, glaube ich, ab der 5. Klasse im Chor mitgesungen. Wir waren so gut, dass wir 1955 beim Pioniertreffen, Republik-Pioniertreffen in Dresden, den ersten Preis bekommen haben und wurden dafür dann Weihnachten nach Niederschönhausen von Wilhelm Bieg zur Weihnachtsfeier eingeladen.
In Schloss Niederschönhausen, wo sein Amtssitz war.
Genau.
Des einzigen Präsidenten der DDR, genau.
Genau, genau.
Ja, und die Schule ist dann irgendwann zu Ende. Hat sich da schon so ein Berufswunsch herauskristallisiert, was Sie mal machen möchten? Sie möchten Musiker werden oder sagen die Eltern, lernen was Anständiges. Wie ist das bei Ihnen gelaufen?
Naja, das war so, mein Vater war ja Fördermaschinist auf dem Bergbau in Oelsnitz, Karl Liebknecht, Steinkohlenwerk. Und da war natürlich die Idee, dass ich da auch in den Bergbau einsteigen sollte. Das hat aber nicht funktioniert, weil ich damals ein bisschen mit Asthma zu tun hatte und das wäre dann nicht der richtige Beruf gewesen.
Kohlenstaub ist nicht gut dann.
Ja, genau, ja. Genau. Ich muss aber auch dazu sagen, dass mich immer schon als Schüler Literatur interessiert hat und vor allen Dingen auch Geschichte, Musik natürlich auch. Und ich habe dann, weil mein Vater war ein großartiger Handwerker, der hat zum Beispiel nebenbei sein eigenes Motorrad gebaut und mir eine Fahrräder. Der hat ja auch mit der Freiwilligen Feuerwehr Niederwürschnitz das Feuerwehrauto gebaut in den 30er Jahren. Der war Meister im Diamantwerk in Chemnitz, wo die großen Fahrräder gebaut wurden. Also was mein Vater handwerklich sozusagen auf der Pfanne hatte, das hatte ich leider nicht. Aber ich habe gedacht, ich muss ihm irgendwie einen Gefallen tun, aber ich wollte dann auch nicht in der Textilmaschinenfabrik in Niederwürschnitz in eine Lehre anfangen. Da waren alle Türen offen, sondern ich bin nach Karl-Marx-Stadt gegangen und habe mich bei VW Germania als Dreherlehrling beworben.
Maschinenbau also.
Und, ja, genau. Und die haben mich genommen und da habe ich in der VW Germania im ersten Maschinenbau 2 Jahre Dreher gelernt und habe auch diesen Facharbeiterbrief ordentlich abgeschlossen. Und dann hat mein Lehrmeister gesagt, also wenn ich sehe, wie du hier drehst, wenn du mal Dreher wirst, du verdienst ja mal nicht das Salz zur Suppe. Das hat natürlich eingeschlagen und da ich auch fand, dass das nicht meine Perspektive ist, stand eines Tages in der Zeitung, dass Lehrer gebraucht werden und dass man sich bewerben soll für ein Studium. Das war in Dresden, das habe ich auch gemacht. Aber in Dresden haben die gesagt, wir nehmen hier nur Abiturienten, aber an der Pädagogischen Hochschule in Leipzig kann man sich bewerben, auch ohne Abitur. Und ich habe mich dann nach der Dreherlehre in Leipzig beworben und ich bin da also angenommen worden nach allen möglichen Prüfungen und habe dann 4 Jahre an der Pädagogischen Hochschule in Leipzig Germanistik und Geschichte studiert. Und es war eine glückliche Zeit, weil ich habe ja wieder Musik machen dürfen mit dem Clara Zetkin-Ensemble von der Pädagogischen Hochschule. Ich war im Ersatzchor von der Oper und mein Freund Frank Brandauer, der war am Konservatorium in Leipzig, bei dem habe ich Gesangsunterricht genommen, sodass ich da also auch musikalisch gut aufgestellt war. Es war eine glückliche Zeit. Leipzig ist nach wie vor für mich so ein kleines Paradies, so wie Goethe gesagt hat, mein Leipzig lobe ich mir. Es ist ein kleiner Paris und bildet seine Leute.
Eigentlich hätten Sie ja Musikant werden müssen, also Sänger oder Pianist. Ne? Bei den
ja, ich bin ja,
Ambitionen?
Ja, ich bin ja Sänger gewesen. Das ging ja dann so, nach Studium wurde man ja sozusagen dann vom Staat an Plätze gesetzt, die der Staat fand, dass man da gebraucht wird. Und da wurde ich also erstmal nach Kurzschlag delegiert. Ja. Da tanzten die Mäuse um den Kachelofen rum. Ja. Ich war 22 Jahre alt. Ich
hab das gedacht, war eine POS, eine Polytechnische Oberschule? Was war das
für eine? Ja, war eine normale Schule. Und da habe ich dann protestiert. Da wurde ich dann alternativ nach Mentz an eine ganz neu gebaute Schule, eine sehr schöne Schule, geschickt. Und da war es spannend, weil da hatte ich alle 3 Söhne von Erwin Strittmatter. Und Erwin Strittmatter hat ja in Schulzenhof gewohnt und das war mit dem Fahrrad 15 Minuten. So. Also war ich dann auch immer mal bei Erwin Strittmatter zum Kaffee, weil der wissen wollte, wie sich seine Söhne entwickeln.
Und gab es gute Nachrichten?
Ja, ja, die waren ja alle begabt und es war okay. Naja, aber es war halt auch immens schwierig. Die hatten da eine Kneipe, die hieß zum Weißen Hirsch und Über dem Tresen war da ein Spruch und an den Spruch haben sich viele in dem Dorf gehalten. Da lautete: Lieber Mond, dir geht es gut, hast keinen Grund zur Klage. Bist im Jahr nur 12-mal voll und wir sind es alle Tage.
Wir haben also ordentlich mal einen hinter die Binde gekippt.
Und da habe ich gedacht, hier kannst du auch nicht bleiben. Und da war in der Zeitung ein Aufruf, das Fernsehen sucht Volontäre. Und da bin ich, obwohl das strengstens damals verboten war, seinen Beruf sozusagen aufzugeben, weil sie hatten keine Lehrer. Ich bin einfach nach Berlin, habe mich beim Fernsehen vorgestellt. Da war auch wieder eine riesen Aufnahmeprüfung, da waren, glaube ich, 80 Leute da. Und die haben mich genommen. Mit der Bescheinigung, die ich dann gekriegt habe, bin ich zum Kreisschulrat nach Gransee. Und der hat dann fast einen Schlaganfall gekriegt. Ja.
Also, ich wollte sie überreden zu bleiben, ne?
Natürlich. Aber ich habe in den 2 Jahren, wo ich in Mainz war, habe ich mit einer Big Band musiziert. Wir waren auf den Bühnen und wir haben Literaturbälle gemacht. Immer am Wochenende ging die Post ab.
Remi Demi sozusagen.
Und da haben die dann vom Preis gesagt, naja, wir wissen ja, dass sie da kulturell interessiert sind und so. Na, ausnahmsweise.
Hat man sie ziehen lassen?
Hat man mich ziehen lassen und ich bin dann beim Fernsehen erstmal als freier Dramaturgieassistent eingestellt worden.
Sie haben ja gesagt, Sie haben eine Aufnahmeprüfung gemacht. Wie muss man sich das vorstellen? Sie kommen da zum Fernsehen und jetzt werden Sie Dramaturg. Mussten Sie vorher noch mal was, eine Probearbeit abliefern?
Ja. Zum Beispiel, sagen wir mal, ein Thema, wie man das filmisch umsetzen möchte oder welche Ideen man hat für das Fernsehprogramm und solche Geschichten.
Weil Sie hatten sowas vorher noch nie gemacht gehabt. Das Talent hatten Sie offensichtlich, dass Sie das umsetzen konnten.
Ich kann ja nur jedem empfehlen, ins Kino zu gehen. In meinem Dorf Niederwöschnitz gab es in meiner ganzen Kindheit ein Kino. Und in diesem Kino liefen Kinderfilme, Trickfilme, Dokumentarfilme, Spielfilme. Und ich war ein ganz, ganz fleißiger Kinogänger und habe dort in dem Kino mit den anderen Kindern mir die Welt erobert.
Und haben sozusagen einen filmischen Blick entwickelt, den Blick der Kamera.
Ja, ich glaube, ich hatte ein optisches Interesse. Ich bin zum Beispiel als Schüler mit dem Fahrrad im Erzgebirge rumgefahren, aber als ich dann die 8. Klasse hatte, haben mir meine Eltern ein Campingzelt geschenkt. Und ich bin dann mit einem Freund aus meiner Klasse, sind wir dann 800 Kilometer gefahren, Sachsen-Anhalt, an der Saale entlang, nach Thüringen. Das war ein Aufnehmen von Natur, von Menschen, von Architektur, aber auch von Gastfreundschaft. Und auch das Gefühl, wir waren da 3 Wochen unterwegs mit dem Fahrrad, dass man sich beschützt fühlte. Es gab überhaupt nicht in den 3 Wochen irgendein Problem, wo wir auch ankamen, in welcher Jugendherberge oder auch wo immer. Wir wurden aufgenommen, als wenn wir von der Verwandtschaft sind. Ja? Das werde ich nie vergessen. Und deshalb sage ich jetzt mal allen, die das hören, schaut nicht ununterbrochen in das Handy, sondern schaut in einen Baum, wo im Frühling eine Amsel ein Lied singt.
Sehr wahr. Und Sie haben als Hilfsdramaturg angefangen beim Fernsehen und dann ging das Treppchen für Treppchen weiter nach oben. Und an welcher Stelle kam dann diese Serie Polizeiruf 110 oder vielleicht ein Film, der so heißen sollte, Polizeiruf 110, in Ihr Leben?
Na, es ging ganz anders. Es ging so, dass ich als Dramaturgieassistent einen Auftrag hatte, an den Bühnen der DDR Premieren zu besuchen, um diese Premieren vorzuschlagen, wenn sie von der Qualität waren, die es gestattet hätten, eine Fernsehaufzeichnung zu machen. Es gab sozusagen die Absicht, ein Programm zu installieren, an den Bühnen der DDR sozusagen Aufzeichnungen zu machen, damit man weiß, was da theatralisch im Land alles an Inszenierungen etc. und künstlerischen Fähigkeiten über die Bühne geht. Und da habe ich wahnsinnig viel gelernt, weil ich musste mich ja, wenn ich zu einem Theater gegangen bin, vorher mit dem Stück auseinandersetzen. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine traumhafte Operninszenierung Don Giovanni von Mozart in Zittau. Also glaubt man ja gar nicht, was da alles über die Bühne ging. Ja. Und dann ging es darum, dass ich als Dramaturgieassistent Regieassistent wurde bei Klaus Gendres. Und das war am Bruch, weil ich wurde plötzlich verdonnert, Kaffee zu holen, das Drehbuch dem Regisseur hinterher zu tragen,
Und es war wie eine Degradierung, ne?
Ja, absolut. Und ich fand mich nie wieder. Und das kann nicht sein, dass ich hier weitermache. Dann kamen ja auch solche Sachen dazu. Da haben die gedreht in Mahlsdorf, diese Reihe Liebesbriefe. Und da ging es darum, dass sie da also schöne Mädels in der Sauna gedreht hatten. Ja. Und ich durfte nicht mit dabei sein. Das war ja auch ein Grund zu kündigen.
Ja.
Und da ich ja 1969 meine Frau Heide geheiratet habe in Zwickau, also jedenfalls im Dom von Zwickau habe ich ja gesagt, dass ich sie heirate. Als ihr Bruder geheiratet hat im Dom, habe ich ja gesagt, okay, die war Ärztin in Pulsitz an der Lungenklinik bei ihrem Vater. Da habe ich gesagt, dann gehe ich wieder in die Schulbildung. Und ich war dann in Bischofswerda an der Oberschule. Und dann konnte ich dieses Fernsehen nicht mehr vergessen. Es hat mich sowas von schlaflose Nächte gekostet, dass ich da plötzlich zwischen Pulsitz und Bischofswerda. Und da bin ich eines Tages wieder nach Berlin und habe mich da gemeldet in der Abteilung Serie. Und die wussten von mir und ich wurde heftig beschimpft. Ja, man hätte die Absicht gehabt, mich zum Studium, zum Regiestudium nach Moskau zu schicken. Und ich bin so blöd und kündige etc. Aber sie brauchten Nachwuchs. Das Fernsehen brauchte Nachwuchs. Und da, nach dem Parteitag, wo Honecker gesagt hat, mehr Spannung, mehr Unterhaltung.
Eine gewisse Langeweile hat sich breit gemacht.
Genau, ja. Brauchten sie sozusagen, haben sie den Auftrag gekriegt, eine neue Kriminalfilmreihe zu gründen. Die Reihe Blaulicht war quasi abgelaufen. Es war ja eine reine Studioproduktion. Und da haben die mich gefragt, ob ich bereit wäre, diese Reihe mit aufzubauen. Ich hatte absolut keine Ahnung vom Kriminalfilm. Ich habe mich für das Thema nicht interessiert, das kann ich nicht sagen. Aber ich fand es höchst spannend, sich mit dem Thema zu beschäftigen, was mich herausgefordert hat und wo ich ein völlig neues Feld sozusagen bearbeiten musste. Das hat es bedeutet, alle Freiheiten der Welt, weil es war ja auch ein Zeitlimit gesetzt. 1971 musste der erste Film auf dem Sender. Und da haben wir, der Jürgen Faschiner und ich, wir haben dann die Konzeption gemacht. Wir haben uns mit dem Ministerium des Innern, Hauptabteilung Kriminalpolizei, war eine Riesenkiste, muss man erzählen. Das Fernsehen hat einen Kooperationsvertrag gemacht mit dem Ministerium des Innern, in dem sozusagen festgeschrieben wurde, dass alles, was mit der Polizei, mit der Kriminalpolizei zu tun hat, vom Ministerium des Innern zur Verfügung gestellt wird. Also ich sage jetzt mal, vom Hubschrauber bis zum Schnellboot, ja, und vom Auto bis zum Motorrad. Und
selbst Polizisten in Uniform.
Alles. Alles quasi umsonst. Und das Fernsehen hatte sozusagen nur die Bücher zu stellen und den Film zu produzieren. Du, das war natürlich eine feine Sache.
Ja, wie war der erste Film? Der lief am 27. Juni 1971.
Den hat der Hans-Jürgen Faschiner gemacht mit dem Helmut Kretzig. Und Helmut Kretzig war ein sehr versierter Regisseur, der auch selber ein sehr guter Drehbuchautor war. Und der hat sich da hingesetzt und hat gesagt, okay, also ich schreibe euch mal eine Story auf. Und die wurde dann auch akzeptiert. Wir hatten ja Fachberater vom Ministerium des Innern, Hauptabteilung Kriminalpolizei.
War das eine Fiktion gewesen oder hat es die Geschichte wirklich gegeben?
Wenn ich mich richtig erinnere, war das eine Geschichte, die real war. Wir hatten so verschiedene Prozesse. Wir hatten am Anfang die Tische voll mit Akten von Fällen, die uns die Kriminalpolizei zur Verfügung gestellt hat. Aber auch in den Akten, wo es um Kriminalität geht, ist viel Bürokratie. Und das Thema, was beim Film so gebraucht wird, warum wird ein Mensch kriminell? Warum hat sozusagen sich etwas entwickelt, was Schaden macht, der Gesellschaft schadet, aber auch, sagen wir mal, der Familie, das hat man in diesen Akten leider nie so sehr gefunden. Und ich habe relativ schnell die Akten beiseite gelegt und habe gedacht, wenn wir hier gute Filme machen, dann braucht es viel Fantasie. Es braucht sehr gute Autoren und es braucht Geschichten, die den Leuten sozusagen weiterhelfen. Meine erste Arbeit als Dramaturg war mit Fred Unger, Das Haus an der Bahn. Und das ist jetzt gerade wiederholt worden im MDR. Also die laufen ja jetzt alle nach wie vor mit Erfolg. Das war sozusagen mein Einstieg. Und das war ein Riesenerfolg, dieser Film. Und dann ging das also Schritt für Schritt weiter.
Gab es denn viele Vorschriften von oben? Ich meine, es ist ja ein Problem, Verbrechen im Sozialismus zu zeigen. War das weniger Unterhaltung? War das mehr Erziehung, sowas vorzuführen?
Nee, es war eigentlich ganz einfach. Wir sollten eine Reihe Polizeiruf 110 machen, die spannend ist, die unterhaltsam ist, die Dinge aufzeigt, die in der Zeitung stehen und die das Fernsehen der DDR konkurrenzfähig machen zum Tatort.
Den gab es ja auch und den haben Sie auch
geguckt? Tatort ist ja vor dem Polizeiruf 110 gegründet worden und das war sozusagen ja, wenn man sie will, auch der Spirit, sowas dann auch im deutschen Fernsehfunk zu machen.
Der Westen macht das, wir müssen das auch machen, damit die nicht alle Westen gucken.
Es war ja die ganze Zeit zwischen deutschen Fernsehfunk oder DDR-Fernsehen und dem westdeutschen Fernsehen war ja eine permanente Konkurrenz. Die haben sich ja im Prinzip gegenseitig auch die Formate abgeguckt. Wir waren total in unseren Entwicklungsprozessen völlig frei, weil es musste jeden Sonntag einmal im Monat ein Film auf dem Sender sein. So, Hans-Jürgen Faschina und ich, wir haben sozusagen das Konzept gemacht. Wir haben die Schauspieler, den Peter Borgelt und den Jürgen Vorrieb und die Sigrid Köhler besetzt für die Polizisten. Wir waren sozusagen das erste Kriminalfilm-Fernsehen in Deutschland, wo eine Frau ermittelt. Das war im westdeutschen Tatort noch lange nicht im Gange.
Waren da die Leute begeistert? Ich meine, jetzt die Polizei, das war ja so eine richtige Männerdomäne und auf einmal im Fernsehen ermittelt eine Frau. Gab es da Widerstände?
Nee, die war ja sehr schön.
Das hat schon wieder alles weggemacht. Ja. Die und klug.
Ja, die war schön und klug. Das war eine wunderbare Ergänzung auch zu dem Peter Borgelt. Das war ein sympathisches Kriminalistenteam, was den Leuten sozusagen sehr gefallen hat.
War es schwer, Schauspieler für diese Serie zu begeistern? Oder haben die eher Schlange gestanden? Oh, wann fragt ihr mich mal, dass ich da mitmachen kann?
Wissen Sie, das ist so, wenn sich in der Arbeit, das betrifft ja im Prinzip auch Ihre Arbeit, wenn die sich sozusagen als erfolgreich herausstellt, da klingelt es dann manchmal an der Tür und sagt, könnte ich bei Ihnen da auch mal ein Wort verlieren? Haben Sie keinen Erfolg, steht niemand vor der Tür. Und so war das auch im Polizeiruf 110. Die standen alle in Wartestellung, die Regisseure, die Schauspieler. Was wird es? Kann man sich auf so eine Reihe einlassen? Kann ich mein Gesicht sozusagen in einem Kriminalfilm zeigen? Ich bin Schauspieler am Deutschen Theater. Ich bin Schauspieler an der Volksbühne. Ich bin Schauspieler am Staatstheater in Dresden. Ich bin Schauspieler am Schauspielhaus in Leipzig. Das waren ja alles Koryphäen als Schauspieler. Von den DEFA-Schauspielern, ganz abgesehen. Es war eine Wartestellung. Und dann, als ich das herausstellte, dass das erfolgreich war, dass es immer mehr Zuschauer kriegte, dass die Kritiken sehr gut waren, dass da die Zuschauerzahlen plötzlich zwischen 50% und 60% sich bewegten, da standen sie dann alle Schlange.
Ja,
da kamen die TV-Regisseure, die vorher gesagt haben, na, wir machen doch kein Fernsehen. Ja? Oder die großen Schauspieler, die gesagt, ja, sind wir. Nee, wir hatten dann ab, glaube ich, Mitte der 70er Jahre, hatten wir alles, was gut und teuer war, in der Schauspielkunst in der DDR, ja. in der Reihe.
Und ihr habt in Farbe gedreht und das ist alles auf 35 mm gemacht worden.
Genau.
Also richtiges Kinoformat.
Absolut, absolutes Kinoformat. Es hat ja einen Sinn, wenn die Reihe Polizeiruf 110 in ihrer Qualität als Kinofilm damals in der gesamten Sowjetunion gezeigt wurde, aber auch in den arabischen Ländern. Die Filme aus unserer Reihe wurden in Spanien gezeigt, in Kuba gezeigt. Als ich mit Peter Borgelt in Havanna ins Hotel Imperial ging, da stand im Foyer ein großer Fernseher und da guckte da gerade der Peter Borgelt raus aus der Reihe Polizei auf 110.
Und hat Spanisch gesprochen.
Also das war ein internationaler auch Verkaufserfolg für das DDR-Fernsehen. Die haben an unserer Arbeit richtig gut Geld verdient und, da kommt ja auch dazu, es gab ja zwischen den Fernsehanstalten, sowohl im sozialistischen Lager, aber auch in den kapitalistischen Ländern, es gab ja einen Austausch. Ja? Wenn ich einen französischen Film haben wollte als DDR-Fernsehen, wollte das frankreichische Fernsehen auch einen Film. So. Nicht kommerzieller Austausch gab es ja zum Beispiel. Und da war das natürlich auch ein Riesenexportschlager. Ja.
Ist Ihnen bekannt, dass es mal Einsprüche gegeben hat zu einem Polizeiruf zu einem einzelnen Fall oder sowas aus dem großen Haus, aus dem ZK oder selbst auch vom Fernsehboss von Heinz Adamek?
Nein, da gab es nichts. Es war so, wenn zum Beispiel in der Bereichsleitung bei der Abnahme der Bereichsleiter kalte Füße kriegte, manchmal der Erich Seltmann, dann waren die von der Abteilung Kriminalpolizei unsere Beschützer und haben gesagt, also das kann so bleiben, das ist die Realität und wenn wir das ändern, ist das nicht korrekt. Und da blieb das, wie wir das uns vorgestellt hatten. Also wir hatten auch durch diese tollen Fachleute von der Kriminalpolizei, das waren ja alle totale Spitzenfiguren, die haben uns auch geholfen. In meiner ganzen Zeit gab es einen einzigen Film, wo es Probleme gab, das war Es ist nicht immer Sonnenschein, mit dieser Sexual-Kindermord-Geschichte da in Eberswalde, wo der Film quasi schon beim Drehbuch, also permanent wurde da sozusagen verändert. Und das, was wir da erzählen wollten, dass da in Koch in Eberswalde Jungs umgebracht hat und noch vier andere umbringen wollte, die Geschichte kam überhaupt nicht mehr zum Tragen. Und der ganze Film wurde dann nicht gesendet. Und es wurde uns aber nie gesagt, warum. Das war ein Riesenkrach, weil ja, ein ganzer Film findet nicht statt. Und naja, das war eine politische Geschichte.
Wer hat es im Endeffekt entschieden, dass es nicht gemacht wird, dieser Film?
Ich glaube, das ist entschieden worden in der Abteilung Agitation und Propaganda im ZK, weil in der Bundesrepublik ein ähnlicher Kriminalfall war. Und da wurde der Mörder nicht zum Tode verurteilt. Und hier in Eberswalde, der wurde zum Tode verurteilt. Und da haben die in der Bundesrepublik einen riesen Pressewirbel gemacht gegen die Justiz der DDR. Und da hat man entschieden, den Film nicht zu zeigen. Aber man hat uns leider nicht darüber informiert, sodass wir wirklich nicht die Gründe wussten. Das ist der einzige Film, wo ich sozusagen im Nebel stand.
Ist bekannt, ob jemand im Politbüro Polizeiruf 110 geguckt hat?
Ja, die haben geguckt. Die haben geguckt und wenn sie nicht geguckt hätten, hätten wir ja auch sozusagen die Auszeichnungen nie bekommen. Wir haben ja immerhin mit dem Theodor Körner-Preis ausgezeichnet worden, den ja auch Armin Müller-Stahl gekriegt hat. Wir wurden ausgezeichnet mit dem Banner der Arbeit, Stufe 1, das war gleich noch ein Nationalpreis. Und es gab natürlich im Fernsehen die Auszeichnung Goldener Lorbeer, war ja eine große Auszeichnung für künstlerische Arbeit. Und das war auch immer mit viel Geld verbunden, war nicht sozusagen der Orden. Das heißt, wir waren, glaube ich, im DDR-Fernsehen ein ganz entscheidendes Programm und ein Publikumsmagnet, nicht nur in der DDR, sondern auch in der Bundesrepublik. Denn die haben den Polizeiruf, die sie ihn sehen konnten, haben wir auch geguckt. Und wir hatten zu jedem Film im Tagesspiegel in West-Berlin immer super Kritiken. Also das war ja nicht unwichtig. Das heißt also, West-Berlin hat den Polizeiruf mit Lust geguckt, ja.
Ja, ich weiß das. Meine Cousine hat in Berlin-Schöneberg gewohnt und die war da auch im Bilde. Wenn die manchmal am Wochenende gekommen sind, hat sie gesagt, wir haben den Polizeiruf gesehen. Ich dachte mal, sowas gibt es im Osten nicht. Die Probleme waren da doch, egal auf welcher Seite der Grenze, hing ja auch vieles mit Beziehungskisten zusammen. Ja, war die Menschen eben auch nicht unterschiedlich. Stand der Regisseur eigentlich unter großem Druck? Riesengroße Erfolge, hatte immer eine Folge gehabt und es war ja auch nicht ganz billig, so einen Polizeiruf zu produzieren.
Nee, war nicht billig. Das Schöne war, dass die Regisseure doch in einer, sagen wir mal, künstlerischen Konkurrenz, ich sage freiwillig gegangen sind, weil sie mitbekommen haben, was sie da alles machen konnten. Was da alles möglich war. Wir haben auf Hittensee gedreht, wir haben im tiefsten Schnee in Oberwiesenthal gedreht, wir haben in Thüringer Wald Holzwege gedreht. Wir waren ja sozusagen vom Norden bis zum Süden überall präsent. Und es waren immer auch hochinteressante Motive. Und die Regisseure haben einen künstlerischen Wettbewerb gestanden, ist gar keine Frage. Und deshalb wurde die Reihe immer besser. Und wir als Dramaturgen, oder ich habe ja dann auch als Autor eine ganze Reihe Drehbücher selber geschrieben. Wir waren ja auch in Konkurrenz mit den Autoren, die für die Reihe geschrieben hat. Also das war ein ganz gesundes Verhältnis auf diesem Karussell, sag ich mal.
Wie lange wurde an einem Polizeiruf im Schnitt gedreht?
Also das ging zwischen 3 und 4 Wochen wurde gedreht. Ja.
Und dann noch natürlich die ganze Nachbearbeitung, Postproduktion und was dazu gehört. Ja. Man musste ja auch sehen, dass die Schauspieler, weil es ja renommierte Schauspieler auch oft gewesen sind, die in Theaterverpflichtungen gewesen sind, dass man die frei bekommt. Ne?
Genau, aber weil Sie vorhin mich gefragt haben nach der Musik oder meinem Verhältnis zur Musik, das will ich auch gerne erzählen. Das hat mir auch sehr geholfen, weil ich in der Reihe sehr darauf geachtet habe, dass Komponisten und Musikgruppen, die in der DDR einen Namen hatten, dass die im Film sozusagen aufgenommen wurden. Also zum Beispiel den Film Die letzte Chance mit Henry Hübschen, da habe ich die Buddies mir rangeholt und die haben diesen Song geschrieben, Wenn die Gitter schweigen. Und das hat der Maschine Böhr, hat das ja in seinen Memoiren auch beschrieben, dass ihnen das, damals waren sie noch nicht so die allergrößten, wie wichtig ihnen das war, in der Reihe Polizeiruf 110 die Filmmusik zu machen. Oder zum Beispiel Hermann Anders, dieser große Jazz- und Posaunist, oder der Solo-Posaunist von der komischen Oper in Berlin, Hartmut Bersing, der die Vorspannmusik gemacht hat und viele Filmmusiken für den Regisseur Manfred Mosblech. Reinhard Lacomi habe ich rangeholt, Karussell.
Als ich fortging.
Ja, wir haben sozusagen auch die Freiheit gehabt, musste sich ja mit dem Regisseur sehr auch einigen und sagen, ich möchte hier, dass die Pudis die Filmmusik machen, dann musste Helmut Kretzig ja einverstanden sein. So. Und es war aber alles sozusagen ein kreativer Prozess, ja.
Das ist schön, dass Sie so musikalische Ambitionen selber schon immer gelebt haben und das dann in dieser Reihe mit einbringen konnten.
Ja, genau.
Das haben wir ihm zu verdanken, meine Damen und Herren, dass da solche tollen Lieder, Wenn die Gitter schweigen, ist eines meiner Lieblingslieder von den Pudis. Was hat ein Polizeiruf gekostet, wenn man das mal umrechnet in DDR-Mark? Mal so grob.
Ich glaube, da lag es bei 400.000, 500.000 Mark der DDR. Ja.
Das war für damalige Verhältnisse viel, ne?
Ja, ja.
Konnte eigentlich jeder Geschichten einreichen? Sie hatten es vorhin schon gesagt gehabt, es gab die Verbindung zum MDI, zum Ministerium des Innern. Die hatten Akten mit Fällen. Konnte man sich als Autor auch bewerben und sagen, ich habe hier mal eine Geschichte, die würde ich euch gern anbieten? Ging das in der DDR?
Also das war ein ziemlich großer Arbeitsprozess. Es war ja nicht der Autor zu finden, der bereit ist, ein Kriminalfilm-Drehbuch zu schreiben. Es musste ja, wenn man den Autor gefunden hat, ja auch aus dieser Zusammenarbeit was entstehen. Ich habe zum Beispiel versucht, mit Wolfgang Schreier ein Buch zu entwickeln, der Bottenclan, der nicht gelungen ist. Das heißt, die Suche nach Autoren, die Zusammenarbeit mit den Autoren, das war der Entwicklungsprozess hin zum Drehbuch. Wenn aber der Film über die Bühne gegangen ist, dann kamen ja die Zuschauerbriefe en masse. En masse, die ihre Geschichten erzählt haben und die mussten alle beantwortet werden.
Es gab viel Post.
Na, aber dann kam natürlich permanent Post mit Vorschlägen für Kriminalfilme von allen. Jeder, der glaubte, dass er einen Kriminalfilm schreiben kann, hat natürlich an die Reihe Polizeiruf 110 geschrieben. Ich habe dann immer mehr darauf gedrungen, gute Kriminalliteratur für die Reihe zu gewinnen. Denn wir hatten in der DDR im Mitteldeutschen Verlag in Halle an der Saale einen sehr guten Autorenstamm, wo Kriminalromane geschrieben wurden. Und zum Beispiel Hasso Marger aus Dresden war ein hervorragender Kriminalschriftsteller. Den habe ich mir sozusagen an Bord geholt. Oder Tom Wittgens war eine Frau, die hat in der Reihe, die es gab, in der Kriminalfilmreihe in der DDR, die Delikte, Indizien, Ermittlungen, hat die sehr interessante Romane geschrieben. Die habe ich mir für den Polizeiruf geholt. Dorothea Kleine in Cottbus hat Kriminalromane geschrieben, die sehr interessant waren. Die habe ich mir geholt. Sodass ich mich bemüht habe, dass die Filme Literaturverfilmungen wurden. Das kriegt natürlich eine völlig andere Qualität, als wenn jemand eine Story schreibt. Aus einem Roman ein Drehbuch zu machen, ist ein anderer Arbeitsprozess, als sich hinzusetzen und sagen, ich schreibe jetzt mir was auf und gebe das sozusagen in die Redaktion.
Gab es Leute, die gleich das Drehbuch geschrieben haben, dass es diese Stufe Roman übersprungen werden konnte?
Nee. Es gibt ja diese Schritte Ideenskizze, Exposé, Treatment. Und Treatment ist sozusagen die Vorstufe vom Drehbuch. Weil da ist sozusagen das Bild und Dialog zu erkennen. Die Story, wie spannend der Film ist, die Figuren. und dann kann das Drehbuch sozusagen geschrieben werden.
Ja.
Ich vergleiche immer so ein Drehbuch wie eine Partitur.
Es ist eine Komposition.
Es ist eine Komposition. Und das Gleichgewicht, sagen wir mal, zwischen Moll und Dur, Pausen, Spannungselemente.
Es ist im Grunde wie das Schreiben eines Arrangements für das Orchester.
Ja, ja, ja.
Und da merkt man wieder, Musik und Bild und Ton haben auch viel miteinander
die
zu
Musik,
tun.
Die Musik ist für den Film das der emotionellste Punkt.
Konnte man eigentlich in den Polizeirufen auch Spitzen so ein bisschen gegen die Obrigkeit der DDR unterbringen?
Also wir haben versucht, so kritisch zu sein, wie es ging. Und das klingt vielleicht jetzt für den Zuhörer merkwürdig, aber ich glaube, dass die Gesellschaft dankbar war, bis in die obere Etage, dass da Dinge ausgesprochen wurden in der Reihe, die sonst nicht ausgesprochen wurden. Man kann jemanden, der Widerspruch leistet, dem kann man es übel nehmen, aber gleichzeitig hat man auch Respekt vor dem, der es sich getraut hat, Widerstand zu formulieren. Und das war auch immer sozusagen unser Anliegen, dass die Filme und die Geschichten, dass die widerständig waren. Und wir hatten ja zum Beispiel auch ein Riesenproblem mit dem Film Schuldig mit Rolf Römer, wo es um die miserablen Wohnungsverhältnisse in Berlin ging. Der Film, der war natürlich knallhart. Und da kriegten wir jetzt auf die Mütze. Das heißt, man fühlte sozusagen sich in der oberen Etage in der Wohnungspolitik beleidigt. Also es war ja die Absicht, bis 1990 eine Million Wohnungen zu bauen. Und dann kommt dann so ein Film, wo diese Katastrophe-Wohnungssituation knallhart erzählt wird. Und das hat ja damals dem Hans Benzin, der war damals Bereichsleiter, einen Posten gekostet. Wir haben filmischen Widerstand geleistet. Er war durchaus willkommen, nur wenn eine Grenze überschritten wurde, sagen wir mal, dann gab es keinen Ärger, aber Fragen.
Ist irgendwie durch den Polizeiruf, durch diese Reihe, vielleicht das Ansehen der Volkspolizei, das war ja nicht das Beste, in dem Fall auch ein bisschen positiv mit angeheizt worden?
Absolut, absolut. Das kann man schon daran erkennen, dass der Peter Borglick wirklich eine riesen Sympathie hatte, wo wir auch hinkamen bei den Leuten. Die haben dann wirklich eins zu eins, ja, als Hauptmann Peter Borglick, die haben den Borglick, wenn der in einer Gaststätte sitzt, da haben die den angesprochen, gibt es ein Problem, ob er da helfen kann als Kriminalist. So haben die den identifiziert. Und die Kriminalpolizei, die wusste, dass diese Reihe ihr Image verbessert. Das hat ja auch was damit zu tun, die brauchten auch Nachwuchs, die brauchten auch Leute. Und ich erinnere mich, es gab sogar eine Kampagne, dass die Kriminalpolizei Frauen einstellt für Ermittlungen und so. Also die Sigrid Göhler war sozusagen die Werbefigur, dass wenn sich eine Frau interessiert für das Thema Kriminalität, dass sie sich dann bewerben kann und da eine Ausbildung machen kann. So ging das.
Gleichberechtigung in jedem Fall.
Ja.
Welche Polizeiruffolge aus den Zeiten des DDR-Fernsehens ist Ihre Lieblingsfolge? Gibt es da etwas? Werden wahrscheinlich mehrere sein, ne?
Es gibt zwei Filme, die mir wichtig sind. Die habe ich auch selber geschrieben. Das ist Amoklauf und Big Band Time.
Umreißen Sie noch mal kurz, um was Amoklauf, es ging in den beiden Filmen?
Amoklauf ist die Geschichte eines Fleischermeisters, der dem Alkohol zugetan ist und der nach einer Trauerfeier, der Vater ist gestorben, stark alkoholisiert mit Frau und Sohn, einen Unfall verursacht und Fahrerflucht beginnt. Und da ist also in dieser Fahrerflucht, in diesem Auto, die ganze Tragödie dieser Familie erzählt. Also während die gejagt werden von der Polizei, wird erzählt, warum da einer im Alkohol sozusagen die Übersicht verliert. Und es war damals, 87, 88 ist da gesendet worden, war das Alkoholproblem in der DDR sehr massiv. Und da haben wir nach dem Film eine Sondersendung gemacht mit Leuten aus der Medizin, aus der Volkspolizei und haben über das Thema Alkoholismus gesprochen, dass das eine gesellschaftliche Gefährdung ist. War eine hochinteressante Talkshow. Ja. Und der andere Film, Big Band Time, mit Christian Steyer und mit der Filmmusik von Günter Fischer, erzählt, wie jemand auf dem Schiff, auf dem Kreuzfahrtschiff, den Mörder seines Vaters wiederfindet, der am Ende des Weltkrieges, des Weltkrieges, da ist der Vater desertiert, das wurde verraten und wurde umgebracht. Das ist eine sehr, sehr interessante Geschichte. Wir haben gedreht zwischen Helsinki und Rostock. Das waren einfach Riesengeschichten mit tollen Schauspielern.
Da konnten Schauspieler auch mal auch wieder Sachen zeigen, die man ihnen nicht so zugetraut hat.
Genau.
Zum Beispiel den immer fröhlichen Günter Schubert, der Mann im Baum.
Naja.
Nicht? Das ging, im Polizeiruf ging das.
Ja.
Und er wollte das auch. Ich habe mit ihm selber mal darüber gesprochen,
ja,
wo er gesagt hat, er wollte auch mal genau so eine Rolle machen.
Ja, klar.
Und die hat er gut hingekriegt.
Ja, wunderbar. Da wird ja auch immer wiederholt, der Film, wenn man im Baum. Ja. Nein, da ist wirklich was entstanden. Und man darf auch nicht vergessen, die Reihe Polizeiruf 110 ist ja auf DVD-Boxen. Kann ja jeder erwerben.
Das DDR-TV-Archiv, genau.
Ja, und das verkauft sich ja wie warme Semmeln. Weil es gibt ja auch interessant die Entdeckung sozusagen in der alten Bundesrepublik. Ich weiß, dass der Hessische Rundfunk außer dem ABB und dem MDR, zeitweise war es auch der NDR, der Hessische Rundfunk hat mal über Jahre Polizeiruf 110 gesendet, nach 1990, und die hatten die größten Einschaltquoten.
Dreisat auch, ja.
Weil die Leute plötzlich was entdeckt haben, die Zuschauer, was sie nicht kannten und was sie aber nicht gelangweilt hat. Das ist der entscheidende Punkt.
Ja, ja. Was immer noch super emotional ist, und das ist die Box, habe ich mir auch gekauft, weil dieser Film hat mich damals auch sehr gefesselt. Der Kindermord von Halle Neustadt, der Kreuzworträtselfall.
Ja, 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 war ein toller Film. Toller Film.
Ist man da auch ein bisschen neidisch, dass einem selber so ein Drehbuch nicht eingefallen ist, wenn das andere Kollegen gemacht haben?
Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Weil ich habe meine eigenen Themen. Ich habe überhaupt nie Neidgefühle gehabt, sondern ich habe mich immer gefreut, wenn die Qualität dieser Reihe peu à peu gestiegen ist. Was nützt mir das, wenn ich neidisch bin, dass jemand besser ist als sogar mal meine Arbeit? Er macht da genau sozusagen das, was ich will, in so einem Kollektiv. Wir wurden ja dann immer mehr, ne, in der Redaktion. Jeder, der besser ist als ich, bringt sozusagen so eine Arbeit voran. Und da ist Neid sozusagen der falsche Gast.
Wie verlief dann die Wende? Das DDR-Fernsehen wurde am 31. Dezember 1991 eingestellt. Die Abwicklung folgte. Die neu gegründeten Landesrundfunkanstalten haben übernommen. Was passierte in dieser Phase mit dem Polizeiruf? Den gibt es ja heute nach wie vor. Wie ist der Übergang gewesen?
Na, der Polizeiruf ist ja einer der ganz wenigen Sendereien, die vom Westdeutschen Fernsehen übernommen wurde.
Neben dem Sandmännchen?
Genau, neben dem Sandmenschen. Dass der Polizeiruf nach 1990 überhaupt nie Probleme hatte, quasi einfach weiterlief. Der Titel der Reihe blieb ja Polizeiruf. Und dann hat man einfach sozusagen die Reihe weiter produziert in der neuen Deutschen Demokratischen Bundesrepublik.
Ja.
Das ging einfach weiter. Das ging deshalb so weiter, weil das eine so erfolgreiche Reihe war, dass auch eine ARD auf so einen Schatz, sag ich mal, der in den Leuten gesenkt war, seit 1971, über 20 Jahre, da bleibt da was hängen. Und das weiterzuführen war ja auch klug, war ja in Ordnung.
Dr. Winter vom Deutschen Rundfunkarchiv, er hat mir im Interview gesagt, dass da wirklich viele Schätze dabei gewesen sind. Und dann habe ich ihn gefragt, was für ihn das Erstaunlichste gewesen ist in seiner Arbeit, als er hergekommen ist. Er hat gesagt, wie groß die Nachfrage der Sender, insbesondere ORB-RBB und MDR gewesen ist. Wir konnten teilweise gar nicht so schnell reagieren und das Material wieder rausholen, um dem Sender es zur Verfügung zu stellen, damit er die Filme wieder ausstrahlen kann. Ja. Da sagt er, da waren die regelrecht überrollt worden. Das ist ja ein Zeichen der Nachfrage gewesen.
Absolut.
Und er hat gesagt, das war für ihn das Allererstaunlichste, ja, dass die Leute wieder ein Stück aus ihrer Zeit diese Filme sehen wollten.
Ja.
Das war für ihn sehr erstaunlich.
Ja.
Er hat gedacht, das ist eigentlich, naja, die wollen jetzt mehr das aus dem Westen haben. Nee, das hat sich alles relativiert. Und das war, hat er auch richtig ehrlich gesagt, und das fand ich natürlich auch bedeutend, dass er als ein Westdeutscher so einfach einschätzen konnte und dass es wirklich so ist.
Ja, wenn man über 20 Jahre so eine Reihe, ich sag mal, als Fernsehzuschauer konsumiert, das ist ja eine Generation. Da gibt es ja sozusagen private Erlebnisse, die sich mit den Filmen verbinden. Das ist ja die eigene Biografie. Und dann, wenn man dann die Filme sieht, wie die Autos waren, wie die Möbel waren.
Der Zeitgeist, den kann man wieder erleben.
Das ist der Zeitgeist.
Schauen Sie sich heute noch Polizeirufausgaben, die jetzt in dieser Zeit hergestellt werden? Gucken Sie sich Filme an?
Ich muss gestehen, dass ich nach dem letzten Film Big Ben Time in der Reihe Polizeiruf 110 mich dem Thema dem Kriminalgenre nicht mehr gewidmet habe. Und ich habe auch in der ganzen Zeit kaum weder Polizeiruf noch Tatort gesehen, weil ich ganz, ganz andere Themen hatte. Ich habe ja dann bei der Firma Pro Vobis das Glück gehabt, aufgenommen zu werden in Hamburg, weil meine letzte Arbeit für das Fernsehen war Der kleine Herr Friedemann nach Thomas Mann. Das war die einzige Thomas-Mann-Verfilmung im DDR-Fernsehen. Und die Pro Vobis-Film war dabei Mario und der Zauberer von Thomas Mann mit Klaus-Maria Brandauer zu verfilmen. Und da war mein Film und meine Beziehung zu Golo Mann, die ich da aufgebaut hatte, quasi sozusagen die Golden Card für die Mitarbeit in der Produktionsgesellschaft Pro Vobis. Und dann habe ich ja ganz viele Dokumentarfilme gemacht und große Spielfilme, Drehbuch geschrieben, Nikolai Kirche nach Erich Löst mit Frank Bayer oder dann mit Volker Schlöndorff, Der neunte Tag.
Und Sie haben Porträt auch über den Rolf Hoppe gemacht?
Ja, ich habe Porträts gemacht über Hoppe, ich habe einen Film gemacht über Armin Müller-Stahl zu seinem 70. Geburtstag, ich habe ein Porträt gemacht für den ORF George Tabori, für den Bayerischen Rundfunk, die Tochter von Thomas Mann, Elisabeth Mann-Borghese.
Also es hat nicht an Arbeit gemangelt?
Nein, ich habe Gottfried Bermann Fischer in Italien einen Film gemacht, der Verleger von Thomas Mann. Und jetzt ist gerade ein großes Jubiläum, Bayerisches Symphonieorchester. In München gegründet hat es Eugen Jochum, der berühmte Dirigent. Über den habe ich also fürs Bayerische Fernsehen Porträt gemacht. Und ich habe mehrere Filme gemacht zum Thema Kreisauer Kreis und antifaschistischen Widerstand mit Freiherr von Moltke und den Frauen des 20. Juli. Das waren einfach auch Themen, die mich immer beschäftigt hatten und die ich machen wollte.
Und Sie haben sich immer sehr für das Lingner Schloss eingesetzt.
Genau. Und das läuft ja sozusagen nach wie vor. Kämpfe ich ja immer noch, bin ja auch im Gespräch mit Ministerpräsidenten Kretschmer, dass dieses Lingner Schloss erhalten bleibt und nicht zur Immobilie wird.
Schalten Sie ab und zu nochmal den Fernsehapparat ein?
Ja.
Gucken Sie gerne Fernsehen?
Ja. Ich bin also sehr verbunden mit Arte, weil auf Arte kommen nicht nur hervorragende Filme, sondern es kommen ja auch großartige Dokumentationen und das ist eigentlich sozusagen unser Sender.
Das Fazit für die Folgen des Polizeirufs 110 fällt aus Ihrer Sicht sicherlich positiv aus, weil Sie ja selber mitgearbeitet haben.
Ich habe da, wenn ich an Polizeiruf 110 denke, habe ich sehr, sehr gute Gefühle, weil wenn man eine Arbeit macht, wo man spürt, dass die gebraucht wird, dass da Millionen am Fernseher sitzen und sich auf so einen Film freuen, wenn man dafür auch Anerkennung findet, wenn man durch so eine Arbeit ganz, ganz viele wunderbare Menschen kennenlernen, Freundschaften entstehen, die halten. Ich meine, mit Christian Schreier habe ich 1973 ein Konzert für einen Außenseiter gemacht. Wenn er hier in Freienwalde ist, schläft er bei uns. Also da sind ja auch Sachen entstanden, die ein menschlicher Zugewinn sind, nämlich ein filmischer, oder künstlerischer oder ein gesellschaftlicher, ein großer menschlicher Zugewinn. Und ich habe das Handwerk des Filmemachens und das Handwerk des Drehbuchschreibens durch die Reihe perfekt gelernt. Sonst würde ein Volker Schlöndorff mit Görner keinen Film machen. Muss mal so.
Das war unser Abend für den Polizeiruf 110. Der Abend in Exquisit. Ich bedanke mich bei Eberhard Görner für Ihre Erinnerungen. Wünsche Ihnen alles Gute, vor allem Gesundheit.
Ja, meine Mutter, die hat bei solchen Gelegenheiten auch einen Wunsch immer ausgesprochen, den ich gerne immer weitergebe, auch an Sie. Der hat gewünscht Gesundheit und Schaffenskraft.
Vielen herzlichen Dank.
Das Ostmagazin Exquisit hat auch diesmal viele E-Mails bekommen zum Thema Polizeiruf 110. Der Grundtenor: Es war eine interessante und durchaus spannende Serie. Besonders im Gedächtnis geblieben sind bei Ihnen der Kreuzworträtselfall, der Mann im Baum und mit dem Anruf kommt der Tod. Schauspielerin Kati Grasse aus Dresden hat sich bei uns gemeldet. Ihre erste Fernsehrolle hat sie als Schauspielstudentin in der Serie Der Staatsanwalt hat das Wort gespielt und ihre zweite größere Rolle machte sie 1990 zum Polizeiruf 110. Sie spielte eine Kleinkriminelle, die mit dem Haupttäter der Folge Das Duell befreundet war. Das Drehbuch sah vor, dass die beiden über die Mauer in den Westen fliehen wollten. Nun war aber inzwischen die Mauer offen und teilweise abgetragen. Für den Dreh wurde wieder ein Stück Mauer aufgebaut, was bei einigen Berlinern kurzzeitig für Irritationen sorgte, erinnert sich Kati Grasse in ihrer E-Mail. Die Flucht ist übrigens dem Ganoven-Pärchen nicht gelungen im Film. Am Loch in der Mauer wurden die beiden von Hauptmann Beck, gespielt von Günter Naumann, geschnappt. In einer anderen E-Mail an uns erinnert sich Exquisit-Fan, wie er sich selbst nennt, Detlef Beutel, an den Polizeiruf In einer Sekunde vom 29. Juni 1980. Der wurde unter anderem in Dresden, Pirna und der Sächsischen Schweiz gedreht. Die Hauptdarsteller Peter Reusse und Hildegard Alex sind damals mit einem 1500er Lader direkt ins Wandergebiet, also direkt in die Sächsische Schweiz eingefahren und parkten dort. Er fragt sich, ob das damals so möglich war. Heute unvorstellbar, so Detlef Beutel. Ja, das wurde damals genehmigt. Eberhard Görner, der Miterfinder des Polizeirufs, erwähnte ja bereits hier im Podcast die außergewöhnlich gute Kooperation mit den Behörden und insbesondere mit der Volkspolizei auf allen Ebenen. Jeder freute sich eben, wenn das Fernsehen, auch der Polizeiruf, kam. Schließlich war das im Endeffekt Werbung für die Region, also für den betreffenden Landstrich. Das war unser Podcast zur DDR-Fernsehserie Polizeiruf 110. Ich danke wie immer für Ihr Interesse. Wäre schön, wenn Sie diesen Podcast weiterempfehlen und sich weiter umhören in unserer ARD-Audiothek. Sie finden einfach Zugang über die App zur Audiothek oder über unsere Internetseite mdrsachsenradio.de. Wie wär's da zum Beispiel mit den Hörspielen aus der Reihe Polizeiruf 110?
Polizeiruf 110, der Podcast nach dem Originalkrimi im Ersten. Heute mit der Folge Sabine, mit Anneke Kim-Sarnau und Charmi Hübner als Katrin König und Sascha Bukow.
Der Hörspiel-Podcast zum Polizeiruf 110. Empfehlen kann ich Ihnen aber auch zum Nachhören den Exquisit-Podcast zur Jugendweihe oder zum Thema Süße DDR. Es geht um das Naschzeug, das Gold für die Hüften. Manches hat damals in der Tat auch richtig gut geschmeckt und gibt es ja auch bis heute. Ich komme zum Beispiel nicht an Knusperflocken und Schokoplätzchen vorbei. Und wie immer noch der Hinweis, bei Fragen und Anregungen, wen wir mal einladen sollten ins Ostmagazin Exquisit, können Sie uns gern einen Tipp geben über unsere E-Mail-Adresse exquisit@mdr.de. Danke fürs Reinhören und weitersagen, bleiben Sie uns gewogen und neugierig. Bis zum nächsten Mal, Ihr Frank-Michael Bauer.
Exquisit. Alle Podcasts von MDR Sachsen hören Sie in der App der ARD Audiothek.
Stehen bleiben! Deutsche Volkspolizei!
ARD